Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Wir machen uns auf die Suche nach einem magischen Vogel. Jeder will ihn behalten, aber niemand kann ihn besitzen. Er kommt und er geht, ist wunderschön, lebendig und freundlich. Er macht traurige Menschen froh und Kranke wieder gesund. Taucht mit uns ein in die Welt des blauen Vogels.
Ja, Juri Tetzlaff hat faktisch das märchenhafte Motto für die kommenden anderthalb Stunden vorgegeben. Wir werden den wundersamen, wunderbaren blauen Vogel kennenlernen. In der Musik von Engelbert Humperdinck. Herr Tetzlaff wird uns die Geschichte von Moritz Marterling erzählen, die Max Reinhardt in eine deutsche Fassung gebracht hat. Der Dirigent der Märchenunternehmung, der sitzt mir gegenüber, das ist Steffen Tast, Geiger im Rundfunksinfonieorchester Berlin und bei speziellen Projekten, Herr Tast, auch Dirigent der Kollegen. Einen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, das Rundfunksinfonieorchester Berlin ist faktisch der Klangkörper an Heiligabend, so können wir das sagen, jetzt in der Produktion. Ab 20.03 Uhr dann als Konzertorchester. Wir haben gestern ja in der Großen Philharmonie Sergei Prokofjews Cinderella Ballettmusik aufgenommen. Der Chef dirigiert, das ist Wladimir Jurowski. Es gibt das Märchen komplett. Wir werden hören können, das ist so vielschichtig, so interessant, dass es eben auch ohne Ballettummantelung funktioniert und trägt faktisch absolute Musik. Jetzt aber die Geschichte von Thyl, dem Holzfäller und den beiden Kindern Mythyl und Thyltyl, aufgenommen im Juni 2021 im Sendesaal in der Masurenallee. Das Rundfunksinfonieorchester spielt, auch die Damen des Rundfunkchores sind dabei. Diesen Take, den haben wir erst etwas später im September aufgenommen. Sie werden aber gleich eine passende Weihnachtsmusik, nämlich O du Fröhliche, anstimmen, aber fangen wir, Herr Tast, erstmal bei diesem Engelbert Humperdinck an. Wir sind ja noch im Humperdinck-Jahr. Der Humperdinck 1921 gestorben und wir 2021 haben natürlich viele Humperdinck-Projekte vorangebracht. Ja, das ist überraschend wunderbare, wundervolle, gut komponierte Musik. Hat Sie das überrascht oder waren Sie schon lange auf der Humperdinck-Spur, um dann eben ja, ein Humperdinck-Erlebnis zu haben mit diesem blauen Vogel?
Nein, das hat mich schon ziemlich überrascht. Also wir sind ja bei Humperdinck doch immer noch sehr, sehr geprägt, dass er der Komponist von Hänsel und Gretel ist, dass das sozusagen sein Markenzeichen ist, dass das auch stilistisch alles in diese Richtung geht. Gut, bei den Königskindern hat sich das dann schon in eine etwas andere Richtung entwickelt. Aber bei meiner Suche nach einem Stück oder einem Stoff für dieses sehr spezielle Format des RSB, also die Familienkonzerte, als ich da in einer Werkliste auf dieses Stück gestoßen bin, war ich doch sehr überrascht. Erstmal vom Thema. Ich hatte jetzt nicht vermutet, dass Humperdinck sich mit französischem Symbolismus beschäftigt. Hat er vielleicht auch nur teilweise getan, darüber können wir vielleicht noch reden, aber erstmal thematisch, das hat mich sehr verwundert. Und als ich dann die Partitur auch gefunden hatte, das war ein großes Glück, weil es gibt einfach nur einen Autograf dieser Partitur. Diese Partitur liegt in der Uni-Bibliothek Frankfurt am Main. Als ich das gesehen hatte, dachte ich, meine Güte, das ist stilistisch wirklich besonders, weil es sehr, sehr vielschichtig ist und deswegen auch zu dieser sehr besonderen und sehr verrückten Geschichte auch passt. Also deswegen schon, die Überraschung war relativ groß.
Sie haben jetzt schon von der verrückten Geschichte erzählt und von dieser symbolistischen Marterling-Geschichte, die dann vielleicht in dem Format so symbolistisch gar nicht mehr ist. Also das ist ein Märchen, das wahrscheinlich aus dem Orient kommt und in Frankreich adaptiert wurde. Der Marterling hat das aufgeschrieben und hat das zur großen Literatur gemacht. Das war Anfang des Jahrhunderts, des vergangenen Jahrhunderts, 1908 etwa. Und die Kollegen aus Moskau sind gleich drauf angesprungen, denn das ist gleich ein großes Theaterprojekt geworden. Da muss man noch mal einen Schritt zurückgeben. Das ist ja irgendwo die Suche nach dem Glück, also eines der Märchenmotive überhaupt, oder?
Genau, also auch noch einen Schritt zurück. Marterling war, glaube ich, zu dieser Zeit wirklich auch ein sehr, sehr bedeutender Mensch. Deswegen hat sich auch Stanislavski in Moskau sofort darum gerissen, dieses Stück uraufzuführen. was jetzt auf dem Papier erstmal komisch aussieht, warum ist dieses Stück in Moskau aufgeführt worden? Ja, es ist eine große, große Suche nach dem Glück. Nicht nur nach dem Glück, ich glaube überhaupt nach dem Sinn, was uns umgibt. Es ist ganz viel. Es ist auch eine Geschichte vom Erwachsenenwerden, von Erfahrungen, von Einordnen. Was umgibt mich? Was bedeutet das, was mich umgibt? Und deswegen hat das einen ganz besonderen Reiz. Ich glaube, da wir das jetzt zu Weihnachten hören, ist das auch nochmal ein ganz besonderer Aspekt. Wahrscheinlich auch für Humperdinck ein ganz besonderer Aspekt. Wir hatten schon gesagt, also dieses Symbolistische in dieser Geschichte ist bei der Musik jetzt von Humperdinck oder in der Fassung von Max Reinhardt vielleicht nicht so im Vordergrund. Aber dieses Wunder Weihnacht, dieses Wunder der Geburt und dieses Wunder des Neuen und des Entdeckens zieht sich durch das ganze Stück, auch wenn das vielleicht gar nicht die Intention von Marteling ursprünglich gewesen ist.
Der Juri Tetzlaff wird uns ja gleich die ganze Geschichte erzählen. Wir müssen auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, denn es wird alles sehr deutlich und sehr plastisch. Aber ich stelle noch mal die Frage, wer ist der blaue Vogel?
Das ist ja das Schöne, dass das das Mysterium ist und der Interpretationsspielraum da sehr weit ist. Diese Kinder, die durch die Geschichte geführt werden, verzweifeln eigentlich an dieser Suche nach dem blauen Vogel, weil sie bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich fassen können, was der blaue Vogel ist. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir jetzt noch nicht darüber reden, was der blaue Vogel ist, weil ich glaube, dass gerade diese Weite dieses Begriffs oder dieser Idee, was könnte es mit mir ganz persönlich verbinden, was könnte für mich persönlich dieser blaue Vogel sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das jeder für sich selber auch entdeckt und spürt.
Steffen Tast, wir werden Sie auch so genau gar nicht erfahren. Er wird ja nicht so ganz genau Gestalt annehmen. Er ist ja das Mythische, das irgendwo ja in der Welt als Idee und als, vielleicht auch als eine Vision vorherrschende. Und weil Sie nochmal auf Weihnachten kommen, klar, dieser Weihnachtsgedanke wird durch die Musik, auch durch diese O du fröhliche Anleihen nochmal besonders deutlich gemacht, aber es ist das Große, die Ankunft, das Entstehen, das Werden, das insgesamt auf uns blicken, auf uns reflektieren. Wie können wir die Welt auch in diesen Pandemiezeiten, brauchen wir gar nicht drüber weggehen, wahrnehmen? Wie können wir zu uns finden? Was macht uns eben auf dieser Welt zu dem, was wir sind? Was macht uns glücklich? Es gibt ja auch nicht nur diese Moskauer Inszenierung in den Jahren 1908, gleich als es rauskam, sondern es gibt ja auch einen wahnsinnig tollen Film. Ich habe den im Ausschnitt nochmal gesehen, also mit Jane Fonda und mit dem wunderbaren Klon Popov. Also es ist ein amerikanisch-russisches, britisches Gemeinschaftsprojekt. Und da merkt man, dass das haben die ja damals inmitten des Kalten Krieges gedreht, in glaube ich in den 70er Jahren. Und das ist so ein großes Thema, dem kann man sich ohne irgendwo einer politischen Lage anzugehören, zweifelsfrei nähern, oder?
Ja, das ist auch eine ganz eigenartige Geschichte. Es gibt wirklich meines Wissens nur einen einzigen Film, wo die USA und die Sowjetunion damals kooperiert haben und das genau bei diesem Thema. Also das ist wirklich ein Kulturclash, wo man denkt, meine Güte, die konnten alle was damit anfangen. Und das meine ich auch. Also der blaue Vogel ist etwas so Persönliches für jeden und das, finde ich, kommt in dieser Geschichte und auch in der Musik so besonders heraus. Nochmal zu Weihnachten. Ich habe nochmal nachgeguckt, Humperdinck muss irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu Weihnachten gehabt haben. Hänsel und Gretel wurde am 23. Dezember uraufgeführt, der blaue Vogel am 23. Dezember uraufgeführt, das Mirakel fast also ein Jahr vorher. Auch am 23. Dezember. Es ist schon ein bestimmter Ausdruck natürlich eines bürgerlich-deutschen Denkens über Weihnachten, aber es zieht sich eben auch in der Musik durch. Also wenn wir am Anfang, nach dem Vorspiel, dieses Lied dann hören aus dem Nachbarhaus, O du Fröhliche, ist das nicht einfach nur ein Zitat, sondern das als musikalisches Thema und als Gedanke verdichtet sich und taucht immer wieder auf. Und in dieser letzten, oder einer der letzten sehr großen Szenen, wo diese große Verwandlung ist von einem Friedhof in das Reich der Zukunft, ist die Kulmination dann eben diese, diese Variante, dieses Odo Fröhliche. Also dass die Kinder eigentlich immer diesen Gedanken mitnehmen, was ist für uns Weihnachten, was bedeutet das und was entsteht daraus für uns. Und das ist irgendwie auch ein ganz, ganz schöner Gedanke, der, wie gesagt, so im Stück bei Mörterling eigentlich gar nicht fokussiert ist, aber durch die Musik von Humperdinck eine ganz andere Richtung bekommt.
Wir wollen ja in dem Gespräch Steffen Tast gespannt machen. Wir wollen das ja nicht erklären. Wir wollen es eben spannungsvoll in der Erwartungshaltung setzen. Sie haben es schon gesagt, also Zeit soll aufgelöst werden in diesem Stück, in dieser Erzählung. Es wird viel verwandelt. Also es gibt hässliche Menschen, die auf einmal schön werden und vieles mehr. Vielleicht kommen wir dann nochmal auf diese Musik von dem Engelbert Humperdinck zu sprechen. Es ist ja wirklich toll, wie er das, was da erzählt wird, das muss man einfach mal so sagen, eben musikalisch auffängt, verstärkt, wie er es mit einer ganz eigenen klanglichen Plastizität nochmal zum Ausdruck bringt.
Ja. Und eben in einer stilistischen Vielfalt. Ja. Es gibt verschiedene Bilder, also verschiedene Stationen der Reise, die diese Kinder erleben. Und jedes Bild hat eigentlich auch wirklich sowas wie einen eigenen Stil. Also wenn sie zum Beispiel im Palast der Nacht sind, dann öffnen sie Türen, die irgendwie mystisch, dahinter ist nicht klar, was dahinter ist. Und da gibt es so extrem unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel die Schrecken der Nacht oder die Schönheiten der Nacht. Die Schönheiten der Nacht sind ein eleganter Walzer, der so aus der Salonmusik kommen könnte. Aber wenn Sie die nächste Tour öffnen, wo ganz viele blaue Vögel drin sind, denkt man wirklich in einem impressionistischen Garten zu sein, der stilistisch damit gar nichts zu tun hat. Und auch das, finde ich, ist ein schöner Ausdruck dafür, dass wir dasselbe, was wir immer suchen, doch immer wieder ganz anders betrachten können.
Das ist eine Musik 1912, so um diese Zeit entstanden, ein bisschen vorher. Eine Musik, die manchmal auch an Richard Wagner erinnert, aber das sage ich völlig, also das ist einfach gut, weil es ja eben, gerade bei diesem Verwandlungsaspekt, denkt man dann immer an Wagner und es wird auch erfüllt. Das ist eine Musik, die trotzdem eine sehr eigene Musik ist. Und ich meine, man hört vieles durch, aber es ist dann doch, und das ist das Positive an der Erfahrung, an der Hörerfahrung dann, dass es eine eigene Humperdinck'sche Musik ist.
Ja, also diese Verwandlungen, die Sie gesagt haben, auch das entwickelt sich ja. Also diese ersten Verwandlungen, die wir erleben im Haus der Kinder, sind wirklich eher eine kindliche Sache, weil also da geht es einfach um ganz einfache Dinge. Es geht darum, dass Hund und Katze plötzlich sprechen können oder dass das Brot plötzlich lebendig wird und aus dem, und so komponiert er das auch. Aber wenn spätere Verwandlungen sind, die dann eher einen philosophischen Gedanken haben, dann ist das auch eine ganz andere Dimension. Und deswegen macht es die ganze Reise auch so spannend, finde ich.
Wir wollen gar nicht mehr verraten, Steffen Tast. Gut. Wir begeben uns also jetzt auf die Suche nach dem Glück mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin und den Damen des Rundfunkchores. Wir hören Engelbert Humperdincks Der blaue Vogel, eine Musik zum Märchenspiel von Maurice Marteling, deutsch nacherzählt von Max Reinhardt. Den Text haben Sie mit Juri Tetzlaff zusammen nochmal angepasst, Steffen Tast. Juri Tetzlaff erzählt die Geschichte und Steffen Tast, mein Studiogast, dirigiert dieses musikalische Märchen.
Wir machen uns auf die Suche nach einem magischen Vogel. Jeder ist ihm schon mal begegnet. Aber niemand weiß, wo er lebt. Jeder will ihn behalten, aber niemand kann ihn besitzen. Er kommt und er geht, ist wunderschön, lebendig und freundlich. Er macht traurige Menschen froh und Kranke wieder gesund. Taucht mit uns ein in die Welt des blauen Vogels.
Thank you.
Unsere Geschichte beginnt am Heiligabend beim alten Holzfäller Tüll und seiner Familie. Er lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einem schlichten Häuschen. Seine Tochter hieß Mütüll und sein Sohn Tülltüll. Es war ein trauriger Weihnachtsabend gewesen, denn die Familie hatte kein Geld für Geschenke und konnte sich nur ein armseliges Abendessen leisten. Am schlimmsten war aber, dass die Großeltern in diesem Jahr kurz nacheinander verstorben waren und deshalb zum ersten Mal nicht mitfeiern konnten. Die Kinder waren unglücklich zu Bett gegangen und die alte Uhr im Flur spielte zur vollen Stunde ihre wohlvertraute Melodie. Mitten in der Nacht wachte Mütüll plötzlich auf. Sie öffnete die Augen und schaute verschlafen in die Dunkelheit. Irgendetwas war seltsam. Um sie herum schien alles magisch zu funkeln und zu glänzen. Verwundert trottete sie zum Bett ihres großen Bruders und kuschelte sich an ihn. Das war ein trauriges Weihnachten, flüsterte sie. Tülltüll gab ein zustimmendes Grunzen von sich.
Ja, ich vermisse Oma und Opa auch.
Gerade wollte er sich wegdrehen und weiterschlafen. Da hörten die Kinder aus der Ferne einen schönen Gesang. Tülltüll stand auf, ging zum Fenster und öffnete neugierig die Fensterläden.
Sehen,
sagte der Junge mit gedämpfter Stimme. Gemeinsam beobachteten sie, wie prächtige Kutschen in die Einfahrt der Villa gegenüber reinkommen. Das herrschaftliche Haus war weihnachtlich geschmückt und überall blitzten die Lichter. Was machen die denn da für einen Lärm? Fragte Mütüll und zeigte auf ein paar Kinder, die vergnügt auf ihren neuen Instrumenten quietschten.
Die probieren Musik zu machen, antwortete Tülltüll und lächelte schief.
Klingt scheußlich, stellte Mythyl fest. Tja, die müssen eben noch ein bisschen üben. Aus den Kutschen stiegen festlich gekleidete Familien und das fröhliche Grüßen und Lachen der Gäste schallte herüber. Schon hielt die nächste Droschke.
»Oh Mimi, oh Papa, frohe Weihnachten!«
riefen die Kleinen im Chor und begannen ausgelassen zu tanzen. Sie waren so fröhlich, dass Mythyl und Tyltyl gar nicht anders konnten, als mitzutanzen. Immer vergnügter hopsten die Kinder durch ihr Zimmer. Oh Schreck, was war das? Tyltyl fragte zaghaft in die Dunkelheit. »Mama, bist du's?« Die Tür des Kinderzimmers öffnete sich knarrend. Dann trat eine krumme, bucklige Frau über die Schwelle und schaute sich suchend um. Mit brüchiger Stimme fragte die Alte,
»Wo ist der blaue Vogel?«
Mythyl und Tyltyl starrten die Frau in ihrem Kinderzimmer an. Sie sah ein bisschen aus wie ihre Nachbarin. »Was für ein Vogel, wer sind Sie?« brachte Tyltyl endlich hervor.
»Ich bin die Fee Berylyn«,
antwortete sie und versuchte zu lächeln, doch sie sah dabei tieftraurig aus.
»Meine Tochter ist schwer krank. Nur der blaue Vogel kann sie retten.«
»Was hat sie denn?« wollte Tyltyl wissen.
»Ach, sie ist immer unglücklich.«
»Meinen Sie, dieser Vogel könnte ihr helfen?« Mythyl zeigte auf einen Käfig in ihrem Kinderzimmer, in dem ein kleiner, blauer Wellensittich auf seiner Stange zwitscherte. »Nein, der ist doch nicht blau genug«, sagte ihr großer Bruder abwertend.
»Ihr müsst mir helfen.«
»Aber wie?« fragte Tyltyl. Da zog die Alte einen schwarzen, spitzen Hut hervor, auf dem ein leuchtender Diamant prangte.
»Dieser Hut hat Zauberkräfte.«
»Können wir mit dem unsere Großeltern sehen?« fragte Tyltyl. »Oh, das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk«, sagte Mythyl. »Aber sie sind leider tot.«
»Mit diesem Hut könntet ihr zu ihnen reisen.«
Thank you.
dann wäre unser Weihnachten genauso schön wie bei unseren Nachbarn in der Villa.
Tyltyl schaute wehmütig aus dem Fenster.
Wenn ihr diesen Hut benutzt, werdet ihr sehen, wie schön es bei euch ist. Ihr seht es nur noch nicht. Dieser Hut lässt euch hinter die Fassade blicken und die wahre Seele der Dinge erkennen. Ihr müsst ihn nur tragen und am Diamanten drehen.
Tyltyl nahm vorsichtig den Zauberhut, setzte ihn auf und drehte den funkelnden Stein.
Plötzlich geriet alles um sie herum in Bewegung.
Tyltyl stellten verwirrt fest, dass sich die alte, buckelige Frau in eine wunderschöne Zauberfee verwandelt hatte. Als sie sich umdrehten, sahen sie, wie in der Küche das Brot, satt und zufrieden, aus seinem Korb stieg.
Das wärmende Feuer im Kamin war plötzlich lebendig geworden und die Flammen tanzten flackernd um sie herum. Ängstlich sprang der Hund auf und lief mit wedelndem Schwanz zu den Kindern. Die Katze thronte erhaben auf ihrem Kissen und belächelte den unterwürfigen Hund. Fragte, machen wir einen kleinen Weihnachtsspaziergang? Viel zu kalt, schnurrte die Katze und kuschelte sich wohlig ein. Mann, bist du langweilig! Und schon begannen die beiden Tiere zu streiten. Die Katze ließ den Hund kühl miauend abblitzen. Das reizte den Hund umso mehr. Er kläffte so wild, dass sie überhaupt nicht bemerkten, wie das Wasser in der Gießkanne anschwoll und begann geisterhaft durch die Luft zu schweben. Gegen den Tisch gestoßen. Der Milchkrug schwankte und fiel zu Boden.
weiße Pfütze verwandelte sich in ein Mädchen, das sich ängstlich umschaute.
Auch die Zuckerdose war umgefallen und aus den kleinen Kristallen formte sich ein zuckersüßer Prinz. Aus dem Leuchten stieg eine strahlend schöne Königin auf. »Wer ist das?« fragte Mythyl. Die Zauberfee Berylyn antwortete ehrfürchtig, »Das ist das Licht.« Mythyl und Tyltyl konnten nicht glauben, was um sie geschah. Alles war plötzlich lebendig, begann sich zu bewegen und miteinander zu tanzen. Zischte Tyltyl erschrocken und drehte hektisch am Diamanten. Oh nein, seufzte die Fee. Die Gegenstände hatten sich zurückverwandelt, doch nicht alle. Du hast den Stein zu schnell gedreht. Die übrig gebliebenen Zauberwesen blickten sich verunsichert an. Das Brot kratzte sich verlegen an der Kruste. Hund und Katze schauten ratlos und vergaßen ganz, sich zu streiten, und der Zuckerprinz schielte unsicher zur Lichtkönigin. »Oh, Menno, Papa wird schimpfen, wenn er die Unordnung sieht. Schnell, wo sollen wir denn hin?« fragte Tyltyl. »Folgt mir ins Zauberland. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch«, sagte die Fee und fragte die Zauberwesen. »Werdet ihr den Kindern helfen, den blauen Vogel zu finden?« »Sicher«, sprach die Lichtkönigin freundlich, »ich werde sie begleiten.« Die Fee sprang aus dem Fenster und Hund und Katze hinterher. Das Brot schnappte sich den Vogelkäfig. Die Lichtkönigin und der Zuckerprinz lächelten die Kinder aufmunternd an. Tyltyl nahm seine Schwester an die Hand und gemeinsam eilten sie hinaus in die Nacht. Zurück blieb das dunkle Haus. Die Tür der Küche öffnete sich und der Vater schaute herein.
Komisch. Ich dachte, ich hätte die Kinder gehört,
wunderte er sich verschlafen. Dann ging er zurück in sein Bett. Eltern atmeten ruhig und die alte Uhr auf dem Kaminsims spielte ihr Lied, als wenn nichts gewesen wäre. Berylyn führte die Kinder und die anderen Wesen zu einem herrlichen Palast mit goldenen Türmen, die im silbernen Mondlicht funkelten. Bunte Fahnen flatterten im kalten Sternenhimmel und warmes Kerzenlicht flackerte aus den Fenstern. Die Katze hatte sich etwas zurückfallen lassen und miaute verschwörerisch. Die Kinder dürfen auf keinen Fall den blauen Vogel finden.
Warum? Fragte der Zuckerprinz.
Wenn die Menschen hinter unser Geheimnis kommen, sind wir verloren,
miaute die Katze.
Ich mag dein falsches Spielchen nicht, knurrte der Hund.
Die Kinder brauchen unsere Hilfe. Alleine schaffen sie es nicht. Ich werde ihnen treu zur Seite stehen. Entschlossen ging die Lichtkönigin über die Zugbrücke. Die anderen folgten ihr. Die Katze blieb einen Moment beleidigt zurück. In einem prunkvollen Festsaal überreichte die Fee den Kindern einen magisch schimmernden Umhang. Wenn ihr den anzieht, könnt ihr in das Land der Erinnerungen reisen.
Und unsere Großeltern treffen? Fragte Tyltyl.
Die Fee nickte und übergab der Lichtkönigin ihren Zauberstab. Haltet Ausschau nach dem blauen Vogel. Aber seid pünktlich um 8:30 wieder zurück. Aufgeregt schlüpften die Kinder unter den magischen Umhang. Und alles um sie herum löste sich in einem dichten Nebel auf. Durch die feuchtkühlen Schleier näherten sich die Kinder einem alten Bauernhaus. Auf der Bank neben der Eingangstür erkannten sie die Umrisse von zwei schlafenden Gestalten.
Sind das nicht Oma und Opa?
Flüsterte Tötö fassungslos. Da erwachten die Großeltern. Liefen sie mit offenen Armen auf sie zu. Überglücklich begrüßten sich alle und die Lichtkönigin tauchte das Wiedersehen in goldenes Licht. Da unterbrach sie plötzlich ein helles Zwitschern im Pflaumenbaum. Eine Amsel saß hoch oben in der Krone und tirillierte vergnügt drauf los.
Die schimmert ja blau, stellte Tyltyl überrascht fest. Wir müssen sie einfangen, flüsterte Mythyl.
Die Lichtkönigin zeigte mit dem Zauberstab der Fee auf den Käfig und der Vogel kam ganz von alleine angeflogen und setzte sich auf die Stange.
Das gibt's doch nicht,
stammelten die Kinder und strahlten begeistert.
Wollt ihr nicht reinkommen? Ich könnte uns ein paar Pfannkuchen backen, sagte die Großmutter.
Plötzlich hörten sie die alte Uhr vom Kaminsims durch den Nebel klingen und Tyltyl rief erschrocken.
Oh nein! Wir müssen zurück.
Die Kinder verabschiedeten sich herzlich.
Macht es gut, ihr Lieben,
schniefte die Großmutter und tupfte sich mit ihrem Stofftaschentuch eine Träne von der Wange.
Die Lichtkönigin führte die Kinder zurück durch den dichten Nebel.
Bis bald.
Wir haben euch lieb.
Hörten sie die Großeltern noch aus der Ferne rufen. Als der Nebel sich lichtete, standen sie wieder im Palast der Fee. »Wir haben den blauen Vogel«, verkündete Tyltyl stolz und hob den Käfig in die Luft. Doch die Amsel hatte sich schwarz gefärbt. »Eben war sie noch blau«, bestätigte Mythyl. Die Fee schaute enttäuscht zu Boden. Doch dann schöpfte sie plötzlich neuen Mut. »Vielleicht ist der blaue Vogel im Palast der Nacht.« Da sprang die Katze auf und machte sich auf leisen Pfoten aus dem Staub. Hatte die Katze den dunklen Palast der Nacht erreicht, erschien das Schattenwesen aus der Dunkelheit.
»Die Kinder dürfen auf keinen Fall den blauen Vogel finden«, raunte die Katze.
»Keine Sorge, ich weiß, wie man Geheimnisse für sich behält«, antwortete die Nacht mit kühler Stimme. In der Zwischenzeit hatten auch die Kinder und ihre Begleiter den Palast erreicht.
Dürfen wir uns mal umschauen? Wir suchen einen blauen Vogel, fragte Tyltyl vorsichtig.
Sicher, aber ich warne euch. In meinem Palast gibt es einiges, was euch Angst machen wird, erwiderte die Nacht.
Mythyl und Tyltyl gingen auf eine Tür im Raum zu und öffneten sie.
Da erschienen vor ihnen die Schrecken der Nacht, die Angst vor Gespenstern, die Angst vor Krankheit und Tod und die Angst vor der Dunkelheit.
Schnell kam das Brot angehopst und schmiss die Tür kraftvoll zu.
Hier gibt es keine Vögel, stellte der braun gebackene Leib trocken fest.
Als sie die nächste Tür ein Spalt weit öffneten, schossen ihnen fröhlich tanzende Sterne entgegen und wirbelten vergnügt durch die Luft.
Verzaubert bestaunten die Kinder die tanzenden Sterne und das faszinierende Schauspiel der Schönheiten der Nacht. Die Ruhe, die Träume, aber auch die Fröhlichkeit und der Tanz.
Thank you.
gereicht, sagte die Nacht mit strenger Stimme. Widerwillig sausten die gelb gezackten Sterne durch den Türspalt zurück in ihr Zimmer. Zwischen den beiden Türen entdeckte der Zuckerprinz noch eine dritte. Schaut mal, die ist so groß, dass wir sie glatt übersehen haben. Doch wie sehr sie sich auch bemühten, das Tor zu öffnen, es blieb verschlossen. »Ist der blaue Vogel da drin?«, fragte Tülltül die Nacht. »Das ist der schrecklichste Raum von allen. Lasst ihn zu!« »Mach die Tür auf«, forderte Tülltül mutig. Die Nacht reichte ihm unwillig einen großen Schlüssel und er öffnete das riesige Schloss. Das Tor sprang ratternd auf.
»Das sieht ja aus wie das Paradies«, sagte Tülltül. »Hier wimmelt's ja nur so vor blauen Vögeln«, freute sich Mütül. »Komm, wir fangen sie!«
Beobachtete die Kinder ganz genau.
»Ich hab schon 7«, sagte Mütül stolz. »Lass uns zur Lichtkönigin gehen und ihr unseren Fang zeigen.«
Die Kinder eilten aus dem Palast. Doch als sie vor der Lichtkönigin standen, fielen die blauen Vögel leblos in sich zusammen. »Das sind Mondvögel«, erklärte sie. »Sie vertragen kein Licht.«
»Oh nein, war wieder alles umsonst«, ärgerte sich Tülltül.
»Ihr dürft nicht aufgeben«, sprach die Königin mit sanfter Stimme. »Die Fee hat mir gesagt, dass sich der blaue Vogel womöglich auf dem Friedhof versteckt hält.« Der Prinz erschauderte. »Wer will denn nachts zwischen Gräbern spazieren?«
»Ja, das ist viel zu gefährlich. Da spukt's doch«, schnurrte die Katze.
Mütül und Tülltül bekamen Gänsehaut. Der Friedhof lag von einer schwarzen Mauer umgeben unter dem matt leuchtenden Sternenzelt. Die Kinder zitterten, als sie durch das schmiedeeiserne Tor traten. Umringt von Gräbern unter einer großen Eiche nahm Tyltyl seinen ganzen Mut zusammen, atmete geräuschvoll ein und drehte entschlossen den Diamanten. Erst war nichts als gespenstische Stille. Dann öffneten sich wie von Geisterhand die Gräber. Aus den offenen Gräbern wuchsen wunderschöne Pflanzen. Es war taghell. Zauberhafte Blüten schillerten in den schönsten Farben. Sie verwandelten den Friedhof in einen Märchengarten mit summenden Bienen und zwitschernden Vögeln. Toten, stellte Tyltyl erstaunt fest. Er nahm seine Schwester und ging mit ihr durch den völlig verwandelten Friedhof. Das Reich der Zukunft, empfing die Lichtkönigin die benommenen Geschwister. Hier warten Kinder darauf, geboren zu werden. Sie arbeiten an dem, was sie mit auf die Erde bringen wollen und womit sie die Zukunft der Menschheit gestalten wollen. Im Guten wie im Schlechten. Mythyl und Tyltyl starrten auf die hellstrahlende Königin, die von einem gleißenden Licht umgeben war. Da erklangen in der Ferne seltsame Stimmen.
Thank you.
Was ist das? Wollten die Kinder wissen. Das ist der Gesang der Mütter, die den Kindern entgegeneilen, antwortete die Lichtkönigin.
Schaut mal, rief plötzlich das Brot und zeigte in den Himmel. Die Kinder hoben die Köpfe und entdeckten einen wunderschönen blau leuchtenden Vogel. Das ist er, das muss er sein, rief Tülltül und rannte mit Mütül dem Vogel hinterher Richtung Meer. Sie kamen ihm immer näher, kurz vor den Klippen erwischten sie ihn und sperrten ihn in den Käfig. Da verschwamm alles um sie herum. Aus dem tiefen Abgrund vor ihnen hörten sie den Klang der Glocken ihres Dorfes und noch etwas, was ihnen sehr vertraut war. Plötzlich standen Mütül und Tülltül vor ihrem Haus. Die Lichtkönigin schaute sie gütig an. Wisst ihr, wie lange ihr unterwegs wart?
Na, eine Nacht, antwortete Tülltül.
Nein, ihr wart ein Jahr weg. Ein ganzes Jahr ist vergangen. Ungläubig erforschten die Kinder das Gesicht des Lichts.
Haben wir so lange gebraucht, den blauen Vogel zu fangen? Fragte Mütül.
Doch als sie auf den Käfig blickten, war dieser wieder leer.
Oh, was ist passiert? Stammelte Tülltül fassungslos. Wo ist er?
Die Königin schaute die Kinder nachdenklich an. Vielleicht ist der blaue Vogel gar kein Vogel, sondern einfach das Glück selbst. Und das kann man nicht einsperren. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Thank you. Hört ihr die Glocken eurer Uhr? Sie spielt das Lied der 8. Stunde. Schnell, geht ins Haus. Guten Morgen. Die Stimme der Mutter klang fröhlich.
Wo sind wir? Fragte Mythyl. Und wo ist das Licht? Waren wir wirklich ein Jahr weg?
Der Vater kam ins Zimmer. Was habt ihr denn geträumt? Hinter ihm stand noch eine weitere Frau. Mythyl und ihr Bruder zuckten zusammen.
Das ist doch Berylün, die Fee,
stammelte Tyltyl verwirrt. Jetzt reicht's aber, das ist doch unsere Nachbarin, ging die Mutter forsch dazwischen.
Meine Tochter ist schwer krank und ich wollte schauen, ob eure Eltern ihr vielleicht helfen können, sagte die Nachbarin.
Da zwitscherte der kleine Wellensittich vergnügt in seinem Käfig im Kinderzimmer. Die Kinder nickten sich verschwörerisch zu und Mythyl sagte,
»Bringen Sie Ihrer Tochter doch unseren Vogel. Der wird sie bestimmt wieder glücklich und gesund machen.«
Als die Nachbarin ihrem kranken Kind den Käfig gab, geschah ein Wunder. Plötzlich war das Mädchen geheilt. Doch nur ein Augenblick, nachdem es vom Krankenbett aufgestanden war, flog der Vogel davon. Das war unsere Geschichte. Wenn euch der blaue Vogel das Glück begegnet, dann versucht nicht, ihn festzuhalten, sondern genießt die Schönheit des Augenblicks. Wenn ihr das Glück sucht, werdet ihr es finden. Es ist überall. Ihr müsst nur ganz genau hinsehen. Das geht auch ohne Zauberhut. Der blaue Vogel lässt sich nicht einsperren, nicht festhalten. Man kann das Glück nur teilen oder verschenken. Und damit noch größer machen.
Genießt die Schönheit des Augenblicks, seht immer ganz genau hin. Ja, das Glück, das ist ein sonderbar und flüchtig Ding, haben wir in den vergangenen anderthalb Stunden erfahren und gehört. Das war als besondere Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur das musikalische Märchen Der blaue Vogel, das Märchen von Maurice Marterling, die wunderbare Musik von Engelbert Humperdinck. Steffen Tast dirigierte in dieser Studioproduktion vom Juni dieses Jahres das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und die Damen des Rundfunkchores Berlin. Juri Tetzlaff hat die Geschichte in mehreren Rollen erzählt. Aufgenommen haben wir im Sendesaal in der Masurenallee. Tonmeister war Michael Hafenstein, Toningenieure Hajo Seiler und Henri Taon. Wir schließen noch eine Humperdinck-Musik an. ganz passend, die wir aber schon im vergangenen Jahr in der Jesus-Christus-Kirche Berlin aufgenommen haben. Wir hören den Eingangssatz des Quintettes für Klavier- und Streichquartett. Als Schumann-Quartett spielen Erik und Ken Schumann Violine, Lisa Randalu Viola und Marc Schumann Violoncello. Hinrich Alpers sitzt am Flügel.
Thank you.
haben wir nach dem Blauen Vogel von Engelbert Humperdinck noch eine Kammermusik angeschlossen. Wir hörten den Eingangssatz aus dem Quintett für Klavier, zwei Violin, Viola und Violoncello von Engelbert Humperdinck. Als Schumann-Quartett spielten Erik und Ken Schumann Violine, Lisa Randalu Viola und Marc Schumann Violoncello. Hinrich Alpers saß am Flügel. Wir haben im Juli 2020 schon in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin aufgenommen. Ja, und gleich gibt es ein Konzert am Heiligabend. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin wird unter der Leitung seines Chefdirigenten Wladimir Jurowski spielen. Wir haben gestern in der Philharmonie aufgenommen. Eine der großen Ballettmusiken von Sergei Prokofjew steht im Mittelpunkt.